Du stellst schon seit einer Weile fest, dass der Traffic auf deiner Webseite abnimmt und fragst dich, ob deine Marke überhaupt noch sichtbar ist und was du dagegen tun kannst, damit der Traffic nicht weiter sinkt und deine Inhalte auch künftig gefunden werden. Dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir mit dem SEO- und Geo-Experten Severin Lux darüber, warum du deine Inhalte nicht nur für Suchmaschinen, sondern auch für KI-Suchsysteme optimieren musst. Welche Rolle dabei die eigene Webseite noch spielt und welche konkreten Maßnahmen du jetzt in Angriff nehmen solltest. Und los geht's!
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldanha Bravo und dem Inhaber der Embiss Akademie Markus Bockhorny.
Willkommen beim Podcast der Embiss Akademie Treffpunkt Marketing, eurem Podcast für aktuelle Impulse aus der Online-Marketing-Welt. Alle zwei Wochen teilen wir hier Wissen, Trends und praxisnahe Beispiele, die euch im Marketingalltag wirklich weiterbringen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, holt das am besten gleich nach, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Geo oder SEO. Was muss ich jetzt tun, um mein Unternehmen 2026 wettbewerbsfähig aufzustellen? Ein Thema, das sowohl Marketingteams als auch Entscheiderinnen und Entscheider auf strategischer Ebene betrifft. Und mit mir am Mikrofon, wie immer, Sabine. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Markus, du, ja, langsam wachen ja immer mehr Unternehmen auf und merken, dass sie irgendwie nicht mehr so prominent sichtbar sind und weniger Besucher auf ihre Seiten kommen. Von einem Traffic-Verlust von bis zu 50% spricht Dirk Lewandowski von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg in einem aktuellen Gutachten. Das haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Das Gutachten hat er im Oktober 2025 veröffentlicht. Ich meine, so schnell und rasant, wie sich KI entwickelt, weiß ich natürlich nicht, ob diese Zahlen immer noch aktuell sind. Ne?
Naja, also wie aktuell diese Zahl ist, spielt für mich sogar eine untergeordnete Rolle, weil man eigentlich diese Veränderung täglich selbst spürbar erlebt. Wenn wir uns beispielsweise die Suchergebnisseiten von Google anschauen, dann ist es ja aktuell so ein Durcheinander. Es ist ja für einen Laien fast gar nicht mehr erkennbar, was ist denn ein normales Suchergebnis, was ist ein bezahltes, was ist ein KI-Ergebnis. Und das macht die Entwicklung heute extrem schwierig, auch zu verstehen und einzuordnen. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute einen Experten da haben, der Licht ins Dunkle bringt, nämlich unser SEO- und Geo-Experte und Embiss-Trainer Severin Lux. Severin ist leidenschaftlicher SEO und hat Suchmaschinenoptimierung von der Pike auf gelernt, als er sich vor 20 Jahren selbstständig gemacht hat. Bei der Embiss-Akademie ist er seit über 10 Jahren als Trainer tätig. Schön, dass du dabei bist. Hallo Severin.
Servus Markus, jetzt fühle ich mich ein bisschen alt.
Ja, das geht mir öfter so in letzter Zeit.
Ja, auch in Anbetracht dessen, also ich freue mich sehr, da zu sein, aber auch in Anbetracht dessen, wie schnell sich aktuell die Welt dreht, da konnten wir vor 20 Jahren irgendwie noch ein Lied davon singen. Da war das alles noch ziemlich statisch und irgendwie Reaktionszeiten für Webseiten waren so ähnlich wie Druckzeiten im Printbereich. Also im klassischen Printbereich, jetzt sind es ja auch schon Overlight-Drucke. Und ja, ich glaube, das Internet hat Fahrt aufgenommen in den letzten Monaten.
Fahrt aufgenommen hat auch offensichtlich deine Expertise, nämlich in eine ganz andere Richtung. Jetzt auch von meiner Seite nochmal, hallo Severin. Der Markus hat dich eingangs betitelt als SEO- und Geo-Experte. Ja, was bist du denn jetzt eigentlich? Bist du jetzt ein SEO-Experte, bist du Geo-Experte, bist du beides? Erzähl mal, wie dürfen wir dich ansprechen?
Ich finde, Geo ist eine Unterdisziplin von der SEO, ähnlich wie internationale SEO, Local SEO, Technical SEO und Co. Und dementsprechend bin ich nach wie vor ein SEO-Experte. Und Geo ist halt der Teil der SEO, der sich mit der Optimierung für KI-Systeme beschäftigt. Aber die klassischen SEO-Maßnahmen gibt es meines Erachtens nach wie vor. Also deswegen bezeichne ich mich nach wie vor auch als SEO-Experte. Weil aber jetzt gerade die Nachfrage rund um das Thema Geo so explodiert, schreibe ich gerne noch Geo mit dazu. Allerdings, wie gesagt, ich halte das für eine Unterdisziplin der klassischen SEO. Und werde ich euch vielleicht nachher noch
Wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr darüber erfahren. Das ist ja unser Thema. Sagst eine Unterdisziplin. Das heißt, du würdest die beiden Dinger gar nicht so gegeneinander stellen, die beiden Disziplinen, sondern strukturiert aufbauen. Was ist denn für dich der gravierendste Unterschied zwischen SEO und GEO?
Fangen wir mal ganz kurz mit den Gemeinsamkeiten an. Wir haben immer das Thema, unsere Webinhalte müssen indexiert werden und wir wollen natürlich optimale Online-Reputation haben. Und damit Suchmaschinen und auch KI-Systeme unsere Inhalte indexieren können, müssen wir einfach nur Webseiten haben, die nicht von Indexierung ausgeschlossen sind. Und um das KI-System ein bisschen zu erleichtern, unsere Webseiten zu lesen, können wir unsere Inhalte noch mit strukturierten Daten versehen. Das sind besondere Formatierungen, die man einsetzen kann. Aber die gibt es schon seit 2015. Also das ist jetzt nicht gerade neue Technologie dahinter. Und technologisch muss man gar nichts anderes für eine GEO erledigen als für eine klassische SEO. Inhaltlich ist es so, dass wir uns jetzt weniger auf klassische Shorthead und Chunky Middle Keywords konzentrieren. Also das heißt, die Keywords werden ein bisschen länger hin zu Prompts. Und es gibt aber nach wie vor auch klassische Keywords, mit denen die Leute suchen. Nur halt der größte Unterschied von SEO zu GEO ist halt, dass wir halt eben uns auf Prompts stärker fokussieren und versuchen eben die Customer Journey, die die Leute haben, in KI-Systemen nachzuvollziehen. Also das heißt, wenn Sie jetzt eine Frage stellen, wer ist der beste SEO-Trainer in Deutschland, dann hört es ja meistens mit dieser Frage nicht auf und wir müssen noch ein paar Folgefragen stellen und auch die Kriterien kennenlernen, unter welchen dann eben Trainer dann empfohlen werden. Und darum geht es bei der GEO, also um ein noch tieferes Verständnis über die Customer Journey und die Entscheidungskriterien, Entscheidungswege. Mhm.
Naja, jetzt hast du gesagt, Webseiteninhalte und Indizierbarkeit. Es gibt ja mittlerweile auch Statistiken und Aussagen dazu, dass die Webseite immer mehr eine untergeordnete Rolle spielt, zumindest jetzt was die Erfassung für die KI-Systeme und die Angabe der Quellen und so weiter betrifft, also dass andere externe Quellen da vielleicht eher mit eine Rolle spielen. Auch so das Thema Zero-Click-Searches. Also welche Rolle spielt denn eigentlich eine Webseite jetzt noch in Geo-Zeiten?
Erstmal vorweg, diese Zero-Click-Searches sind natürlich existent und es gibt Webseiten, die verlieren 50-60% ihres Traffics durch KI-Systeme. Wir müssen aber an dieser Stelle ein kleines bisschen mal den Druck rausnehmen, denn diejenigen Webseiten, die jetzt hier an dieser Stelle Traffic verlieren, das sind diejenigen Seiten, die halt einfache Fragen, die man halt vorher gegoogelt hat und dann auf Webseiten nachgeschlagen hat, die diese einfachen Fragen beantworten. Die haben aber in der Regel nicht damit ihr Geld verdient. Und verlieren halt einfach deswegen Traffic, weil diese einfachen Fragen nun halt durch ein KI-System oder durch ein LLM beantwortet werden können. Und diejenigen Webseiten, die über diese Fragen hinaus einen Mehrwert darstellen können, das heißt also den Leuten einen Grund geben, dann nochmal weiterzulesen auf der Webseite und im besten Falle diejenigen Seiten, die natürlich auch als Quellen erscheinen, die werden nach wie vor geklickt. Und dazu gibt es noch eine weitere Statistik, die ich jetzt aus eigenen Erhebungen habe. Und zwar habe ich dazu mal ein paar Kontenseiten durchgecheckt, die in Summe ungefähr so 10 Millionen Besucher im Monat haben. Und dort ist es so, wenn ich mir mal den Traffic anschaue, klassisch organischer Traffic versus KI-Traffic aus ChatGPT und Perplexity, dann haben wir von den KI-Systemen zwar deutlich weniger Traffic, den wir bekommen, aber der Traffic hat im Schnitt das Doppelte der Verweildauer und auch eine höhere Conversion-Rate als regulärer Traffic, weil die Leute sich eben ihre Meinung schon vorweg mit Hilfe von KI-Systemen gebildet haben. Das heißt also, wir bekommen vielleicht weniger Traffic in der Anzahl an Usern, aber wir bekommen dafür qualifizierteren Traffic, weil die Leute sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben.
Genau, deutlich weniger Traffic. Das ist ja auch genau dein Thema gerade. Aber kann das auch Vorteile haben? Und was konkret musst du tun, damit dieser Traffic in Zukunft nicht noch weiter abnimmt? Genau darüber spricht Severin jetzt. On top bekommst du Tooltips für Keyword-Recherche und Monitoring. Und du erfährst, welche drei Maßnahmen jetzt wichtig sind, damit du sichtbar bleibst. Also, dranbleiben und hol dir die Tipps von Severin. Und weiter geht's.
Und Nehmen wir mal an, also bleiben wir mal beim Beispiel mit dem SEO-Trainer. In der Vergangenheit mussten die Leute sich 5 oder 10 SEO-Seminare anschauen, um herauszufinden, welches das Beste für sie ist. Nun kann halt eine KI vorab selektieren, welches Seminar und welche Trainer vielleicht irgendwie besonders erfahren sind und gute Reputation haben und gibt dann den Nutzern eine Auswahl von 3 Stück vielleicht und dazu noch eine priorisierte Antwort, wohin die KI dann eben tendiert. Also und derjenige, der natürlich dann immer noch in der Empfehlung drin ist, der wird halt auf kurz oder lang dieses Spielchen gewinnen.
Ja, jetzt hast du gesagt, die KI gibt die Empfehlungen ab. Jetzt ist natürlich dann für mich auch wichtig, dass ich in die Empfehlungen reinkomme und dass ich da mit dabei bin. Das heißt, ist hier eine gewisse technische Optimierung notwendig oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja vorher gesagt, du siehst Geo als Unterdisziplin von SEO. Also gibt es irgendwelche Optimierungsmaßnahmen, die rein für Geo greifen? Oder gibt es Maßnahmen, die für beide Seiten sinnvoll sind? Wie siehst du das da?
Technisch gibt es nur Maßnahmen, die für beide Seiten sinnvoll sind. Und wenn wir jetzt nochmal die strukturierten Daten ansprechen, die ich vorhin schon mal kurz genannt hatte, dann gäbe es jetzt das Silbertablett für Prompts, das wir nutzen könnten, und zwar wären das FAQ-Bereiche. Und da könnten wir natürlich in unseren Seiten ja in einem FAQ-Bereich einen Prompt als Frage einfügen und natürlich eine eigene Antwort dann darauf geben. Es gibt ein paar SEOs, die ehrlich gesagt überhaupt gar keine statistische Substanz haben. Die berichten noch davon, dass sie eine LLMS-Datei hochladen auf ihren Server und in dieser Datei ähnlich einer Sitemap die wichtigsten Seiten nochmal selbst beschreiben. Allerdings gibt es kein einziges LLM inklusive Google, die diese LLMS-Datei auslesen oder benötigen, um eure Webseiten zu indexieren.
Ganz kurz für unsere Zuhörer, LLMS, kannst du das schnell erläutern?
Ja, also das ist eine Large Language Model Search-Datei, soweit ich mich jetzt von der Abkürzung erinnere. Und das ist eben eine Textdatei. Da werden halt eben alle URLs aufgelistet, die sinnvoll sind. Und zu jeder URL kann man einen Titel und eine Kurzbeschreibung hinterlegen und das in eine Hierarchie bringen. Aber wie gesagt, das bringt halt überhaupt gar nichts für die Geo. Und diejenigen Leute, die sich das ausgedacht haben, die haben gute Ambitionen mit Sicherheit, aber es hat eben gar keinen Impact, ob man besser oder schlechter gefunden wird.
Also jetzt haben wir die technischen Maßnahmen, diese Fragen und Antworten. Das hast du jetzt eigentlich schon mal ganz gut erläutert. Das war ja früher für SEO an sich eigentlich auch schon interessant. Und wichtig, du hast eben gesagt, Fragen und Prompts werden immer wichtiger für den Bereich SEO beziehungsweise Geo. Wie sieht's denn mit der klassischen Keyword-Recherche aus? Brauche ich die überhaupt noch oder sind jetzt nur noch Longtail-Keywords, das heißt also komplette Fragen, interessant? Und welche weiteren so ganz klassischen SEO-Maßnahmen brauche ich denn auch 26 unbedingt noch?
Also es gibt nach wie vor ganz klassische Keyword-Suchen, speziell in den Bereichen von Produktsuchen, Markensuchen und eher einfachen Suchen, die die Leute haben. Und dort werden auch bis dato die KI-Übersichten von Google noch gar nicht ausgeliefert. Also die werden primär bei wissensbasierten Suchen ausgeliefert. Und dort haben wir dann eben einen starken Shift hin von den Shorthead- oder Chunky-Middle-Keywords, die so 1 bis 5 Wörter lang sind, hin in den Longtail, wo eben die Suchbegriffe bzw. Prompts 6 Wörter und länger lang werden. Und die große Herausforderung ist, dass wir auf der einen Seite eben nach wie vor mit den klassischen Keywords im besten Falle eben schon mal Suchtendenzen ermitteln können. Also das heißt, mit klassischen Keywords erhalten wir nach wie vor Suchvolumina. Bei Prompts ist es allerdings so, dass man hier noch keine verlässlichen Quellen hat, wie häufig ein Prompt gesucht wird. Also das heißt, ChatGPT und Co. geben uns keine Suchvolumina aus. Ein Tool, mit dem ich sehr gerne Keywords recherchiere, das ist das keywordtool.io. Damit kann man zwar schon Suchvolumina von Perplexity erhalten, also das ist so der erste Ansatz, um Suchvolumina aus KI-Systemen zu erhalten. Allerdings bekommt man dort nur internationale Suchvolumina und kann dann nicht nach Deutschland filtern. Also das heißt, wenn ich dort ein Suchvolumen nach SEO-Trainer filtere, dann habe ich halt alle anderen Länder mit dabei, die halt auch vom SEO-Trainer sprechen. Und da würde es mir dann eher schwerfallen. Und da ist die Orientierung an klassischen Keywords schon noch ein guter Indikator, um herauszufinden, wohin die Reise geht, beziehungsweise wie stark die Interessen in bestimmte Themen gelagert sind.
Mhm. Also die Keyword-Recherche bleibt also wichtig. Ich muss sie praktisch auch erweitern und einfach vielleicht auch am Anfang erstmal testen hinsichtlich dieser Fragen und Prompts, aber ich gehe mal davon aus, dass sich da noch weitere Tools entwickeln werden. Wir sind ja gerade da auch an einem Punkt, wo sich so viel weiterentwickelt. Ich hatte dich noch gefragt nach weiteren SEO-Maßnahmen. Wie sieht's denn zum Thema Content aus? Wie wichtig ist denn dann der Content noch auf meiner eigenen Webseite?
Der Content auf deiner eigenen Webseite ist extremst wichtig. Und hier will ich noch einen Teil noch einer Frage von Markus von vorhin über die Rolle der eigenen Webseite mit diesem Thema gleich kombiniert beantworten. Wenn wir uns in der Vergangenheit orientieren, dann hatten wir früher eine Webseite als Homepage auch ganz gerne bezeichnet. Und der Online-Shop war halt eher so das digitale Ladengeschäft. Und heutzutage ist es halt so, dass dadurch, dass wir eben weniger Traffic auf unsere Webseiten bekommen, aber dieser qualifizierter ist, müssen wir inhaltlich dafür Sorge tragen, dass wir eben empfohlen werden von den Suchsystemen. Also es sind nicht mehr nur klassische Suchmaschinen, sondern eben auch von den KI-Systemen. Und das erreichen wir, indem wir wirklich extremst hochwertige und einmalige Inhalte generieren. Also nicht dieselbe Retorte kommunizieren wie die Wettbewerber oder wie man das in der Vergangenheit gemeint hat. Früher war also das Ziel, relevante Inhalte zu generieren. Heute ist das Ziel Einmaligkeit. Und wenn wir uns eben jetzt das Ganze in Kombination mit der Website anschauen, geht es heutzutage eben nicht mehr um das digitale Ladengeschäft oder um die digitale Visitenkarte, die digitale Homepage, sondern heutzutage geht es um den Flagship-Store, also um User Experience auf unserer Webseite. Das bedeutet wiederum, dass unsere Webseiten weniger unidirektionale Kommunikationswege sind, also das heißt, wo wir uns einfach nur selbst inszenieren und sagen, ja, wir sind die besten Anbieter für dieses und jenes, sondern dass wir versuchen, auch unsere Nutzerinnen und Nutzer mit einzubeziehen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man eben medialere Informationen bietet, ja, dass die Leute zum Beispiel mit Videos interagieren können, durch Umfragen und durch eigene Tools, die man anbietet, damit eben die Leute immer mehr Möglichkeiten haben, damit eben ja zu interagieren und auch ein Markenerlebnis zu bekommen.
Siehst du denn diese Interaktion dann als eine weiterführende Geomaßnahme oder ist das einfach nur eine Möglichkeit oder eine Maßnahme, dass die Leute auch auf der Seite bleiben, wenn sie da schon mal sind? Und gibt es denn spezielle Geomaßnahmen, die ich ergreifen muss, damit die Leute auf meine Webseite kommen und dort auch bleiben?
Die Interaktion ist eine Search Experience Optimization Maßnahme im Grunde, aber Google definiert seit 2023 die sogenannten EEAT-Faktoren und die stehen für, oder EEAT-Erfolgsfaktoren und diese stehen für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trust. Expertise würde eben sehr hochwertiger Inhalt bedeuten, Experience eben die Nutzererfahrung. Authoritativeness bedeutet, man hat eben eine sehr gute Kommunikation zu dem Thema und wird halt auch als Experte wahrgenommen. Und Trust bedeutet, dass man eben auch selber zu einer vertrauenswürdigen Quelle wird und vertrauenswürdige Quellen mit einbezieht. Und deswegen ist also das Thema Search Experience Optimierung oder SXO, wenn man das damit irgendwie abkürzen will, oder halt einfach SEO, wie es sich halt eben über die Jahre entwickelt hat, eben nach wie vor extrem wichtig. Insbesondere, wenn man eben weniger Traffic bekommt, dass man eben diesen weniger Traffic besser konvertieren kann. Weil, sagen wir mal, wenn wir vorher 10.000 Website-Besucher haben und dann verlieren wir 50% des Traffics und haben nur noch 5.000 Website-Besucher, dann können wir mit denen theoretisch die gleichen Umsätze generieren, wenn sich die Conversion-Rate verdoppelt und wenn wir eben eine entsprechende User Experience bieten. Ja, und dahingehend ist es wichtig. Von den LLMs ist es so, die brauchen, wie gesagt, eigentlich keine separaten Maßnahmen. Wir können auch die Fragen, die die Leute haben, einfach nur im Content beantworten. Was man an dieser Stelle aber vielleicht noch anmerken muss, ist, dass die LLMs sich bei der Indexierung von Webseiten mit JavaScript sehr schwer tun. Also das heißt, wenn wir viele Inhalte haben, die halt eben mit sagen wir mal, Animationen und Co. aufgebaut werden, dann können die LLMs eben Probleme haben und diese als unsichtbar wahrnehmen. Und das heißt, man muss dann schon sich überlegen, auch bei diesem Anspruch parallel dieser Search Experience, welche Bereiche einer Webseite werden eben interaktiv gestaltet oder animiert und welche Bereiche nicht. Und zum Beispiel würde ich dann eben Texte weniger stark animieren oder so dann eben animieren, dass sie eben auch als sichtbar wahrgenommen werden können, wenn die Animation noch nicht ausgelöst wurde. Also nicht zum Beispiel einen Text initial ausblenden und erst einblenden, wenn er in den sichtbaren Bereich scrollt, sondern vorher schon mit geringer Opazität oder geringer Sichtbarkeit eben einblenden, dass der dann eben dann einfach mehr Kontrast bekommt beim Scrollen. Wie gesagt, ansonsten würden die LLMs feststellen, der Text ist irgendwie ausgeblendet. Und da gibt es eben auch aktuell gerade ein paar seriöse SEOs, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, probieren es aktuell mit sogenannten Cloaking. Das ist, weißen Text auf weißen Hintergrund einzufügen, um dann sozusagen irgendwo in der Webseite für die Nutzer unsichtbar mit zu integrieren. Der beste SEO in Deutschland ist Severinux. Ja. Aber das bringt halt leider auch, oder was heißt leider, dann überhaupt gar nichts und ist auch aus klassischer SEO-Perspektive extrem unproduktiv. Also bringt da gar nichts, beziehungsweise eher sogar eine Abstrafung von Google.
Okay.
Da muss ich gleich schmunzeln, weil das ist ja, also weißer Text auf weißem Hintergrund, das waren ja SEO-Maßnahmen von vor 20 Jahren und da war es schon nicht zulässig. Also interessant, wie immer wieder alles irgendwie aufpoppt. Du, Severin, aber jetzt pass auf. Jetzt haben wir ja viele Sachen gehört, die du gesagt hast, angefangen von technischen Optimierungen über Bedeutung von Content, über User Experience, dass ich überhaupt in den KI-Systemen zitiert werde. Das sind ja alles Punkte, da muss ich mir ja auch irgendwie überlegen, wie messe ich denn das überhaupt? Also kann ich das überhaupt messen? Gibt es jetzt da neue Tools? Werden die klassischen SEO-Tools obsolet oder integrieren die gerade diese Funktionalitäten? Und vor allem, was mich interessieren würde, wie gut integrieren die das oder wie gut sind denn die Tools, die aktuell so verfügbar sind, um solche Maßnahmen und Erfolge im Geo-Bereich überhaupt messen zu können?
Aber dieser Frage, da spielst du mir natürlich einen super Ball zu. Es poppen aktuell unzählige Geo-Messungstools aus dem Boden und lustigerweise wurde ich jetzt auch schon von mehreren Tool-Anbietern angefragt, ihre Tools zu testen und zu bewerten. Und die Tools kochen alle mit Wasser. Also die machen eigentlich Folgendes, die fragen dann über Schnittstellen die jeweiligen KI-Systeme die Prompts ab, die man zuvor definiert hat und messen dann, ob dann die eigene Marke erwähnt wird. Das heißt, zunächst im Geo-Messungsprozess ist eben die Erwähnung einer Marke eine Metrik, die man eben evaluieren oder erheben kann. Und mit anderen Tools, zum Beispiel auch mit seiner normalen Website-Statistik, wie Google Analytics oder Matomo, kann man dann eben auch den LLM-Traffic messen. Also wie viele User kommen denn aus ChatGPT und Co. auf meine Webseite. Darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir auch nach wie vor Traffic bekommen. Aber vorher steht eben die Erwähnung. Was allerdings die meisten, vor allem neuen Geo-Tools, gemeinsam haben, ist, sie bieten einem keine oder nur extrem schlechte Unterstützung, die richtigen Prompts zu identifizieren. Und die klassischen SEO-Tools wie Sistrix beispielsweise, die haben ebenfalls schon eine Prompt-Messung mit dabei. Die sind meines Erachtens dort ebenfalls noch ausbaufähig, was die Identifikation von Prompts anbelangt, aber sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis meines Erachtens wesentlich attraktiver als diese neuen Tools. Ich kann euch da mal so ein paar Zahlen nennen. Mit Peak.ai kann man für, ich glaube, 89 € im Monat 25 Prompts überwachen. 25 Prompts sind gerade mal ausreichend für 2 URLs. Und wenn man irgendwie mal eine ordentliche Menge an Prompts eben mal überwachen will, sagen wir mal für Mittelständler 1000 Prompts, dann gibt man für solche Tools auch gleich mal schnell 1000 oder mehr Euro aus. Und das braucht man eigentlich gar nicht, weil es A, eben schon die ersten klassischen SEO-Tools ebenfalls können und B, man kann sich sogar so ein Prompt-Monitoring selber mit einer No-Code-Lösung basteln. Ich habe mir das zum Beispiel mit Nathan gebastelt, dass ich einfach die Schnittstellen von ChatGPT, von Perplexity und über einen kleinen Umweg auch von Google anzapfe und dort die Prompts herausziehe. Und dann brauche ich gar kein Hexenwerk durchzuführen. Und dann gibt es noch einen kleinen weiteren Trick, den man machen kann. Und zwar, das allerwichtigste SEO-Tool ist ohnehin nämlich kostenlos. Das ist die Google Search Console. Und in der Google Search Console kann ich mit ein kleines bisschen Regex Suchbegriffe filtern, die 6 Wörter oder länger sind, also eben sich nach Prompts anhören. Und diesen Regex-Befehl schicke ich euch durch, dann könnt ihr den in die Shownotes packen. Man kann aber auch einfach ChatGPT fragen, wie kann ich die Search Console nach 6 Wörtern oder mehr durchfiltern, und dann kann eben ChatGPT das Ganze einem auch vorbereiten. Und damit bekommt man auch schon die häufigsten Prompts für das eigene Unternehmen raus, unter denen man aktuell gefunden wird. Und dann gibt's aber ja noch die Perspektive, unter welchen Prompts werden wir nämlich noch nicht gefunden. Und dafür muss man dann eben ein bisschen tiefer in die Prompt-Forensik reingehen und eben analysieren, welche Bedürfnisse haben unsere User beziehungsweise unsere potenziellen Kunden. Und ich habe mir dazu eine Custom-GPT entwickelt, mit der man Prompts auch identifizieren kann, mit denen man eben noch nicht gefunden wird. Entweder themenbasiert oder basiert auf Käuferpersonas oder basiert auf der Unternehmenspositionierung, damit man eben halt auch weiß, okay, also themenbasiert ist natürlich selbsterklärend, aber bei den Käuferpersonas, welche Themen beschäftigen unsere Kunden wirklich? Oder bei der Positionierung, wirkt sich eben die Positionierung meines Unternehmens auf die KI-Systeme aus, beziehungsweise mit welchen Bedürfnissen gehen die Leute eigentlich an KI-Systeme ran und wie muss ich meine Positionierung anpassen, dass eben die KI-Systeme dann mich weiterhin eben auf dem Schirm haben und weiterhin empfehlen.
Jetzt hast ja du doch eine Vielzahl an Neuerungen, an Herangehensweisen, an Anpassungen, die man machen kann, genannt. Wie siehst denn du so als zusammenhängende Aussage eventuell die aktuelle Situation für Unternehmen im Hinblick auf diese Veränderungen, die da mit Geo anstehen? Also das heißt, welche Risiken bestehen deiner Meinung nach im Zusammenspiel Unternehmen mit Geo und welche Chancen siehst du hier?
Risiken sind, glaube ich, dass Unternehmen links runterfallen und dann eben nicht mehr sichtbar werden aus unterschiedlichen Gründen. Entweder weil sie diesen Geozug nicht hören, der an ihnen gerade vorbeiläuft, oder weil sie vielleicht auch gar nicht bereit sind, diese Budgets aufzubauen oder die Budgets aufzubauen, um dann da in Weiterbildung zu investieren oder in spezialisierte Leute zu investieren, die das auch wirklich drauf haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Chancen. Man kann natürlich an dieser Stelle selber auch Teams aufbauen und Kompetenzen aufbauen, um dann eben auch mehr Wertschöpfung vielleicht auch in-house abzudecken, weil die Experten für die Themen ja in den Unternehmen normalerweise ja schon vorhanden sind. Und da sehe ich jetzt, wenn wir das unter dieser Betrachtung sehen, vielleicht noch ein ganz großes Risiko für Agenturen, die nicht spezialisierte Fachexperten haben, also Generalistenagenturen, die halt bis dato Content Marketing für eine Vielzahl unterschiedlicher Kunden angeboten haben, dass diese eben ja vielleicht ein paar Herausforderungen haben werden mit ihrem Geschäftsmodell, weil halt die Experten in den Unternehmen sitzen. Die Experten brauchen gar nicht mehr so viel Zeit, um eine Agentur zu briefen, beziehungsweise in der gleichen Zeit können sie mit ChatGPT auch selber ordentliche Kommunikation aufziehen. Und dann muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, ob das Geschäftsmodell dann eben zukünftig dann noch existent ist. Andere Geschäftsmodelle, die ich übrigens ebenfalls gefährdet sehe, sind Vergleichsportale, ja, Check24. Wozu brauche ich das Portal noch, wenn ich mir eine neue Krankenversicherung aussuche? Wenn ich ein KI-System, jetzt nennen wir mal nicht die ganze Zeit nur ChatGPT, sondern zum Beispiel Gemini, frage, ich suche eine Familienversicherung, die aber auch meine, keine Ahnung, Motorsportambitionen mit abdeckt, ja, dann kann das Check24 gar nicht beantworten, weil die gar nicht von ihren Filtern darauf ausgelegt sind. ChatGPT oder Perplexity und Gemini können das aber schon beantworten. Und da sehe ich dann eben auch ein extrem großes Risiko für solche Geschäftsmodelle.
Ich unterbreche kurz für einen kleinen Werbeblock. Unser heutiger Gesprächspartner Severin Lux teilt sein Wissen nicht nur hier im Podcast, sondern ist auch Trainer der MBIS-Akademie. Die Themen SEO, Geo und KI kannst du dort entweder als intensive Zwei-Tages-Schulungen oder kompakt an einem Tag vertiefen. Dazu kommen noch über 40 weitere Seminarthemen rund um das Online-Marketing. Alle Infos findest du auf unserer Webseite. Dort kannst du die Seminare auch direkt buchen. Den passenden Link findest du wie immer in den Shownotes.
Da schließt sich der Kreis. Wir hatten neulich erst ein Gespräch mit der Ruth Schöllhammer, erinnerst du dich, Markus? Ja. Da ging es eigentlich um Online-Marketing für Gründer, aber es ging genau um diese drei Positionierungsfragen, die man klar haben muss und jetzt eben auch klar nach außen treten muss, kommunizieren muss und das natürlich mit dem Geo-Wissen im Hinterkopf, das man dann auch anwendet, damit die KI-Systeme mich auch als vertrauenswürdigen Partner, E-Commerce-Partner erkennen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Severin, jetzt habe ich am Anfang gefragt, ob du noch SEO- oder Geo-Experte bist. Die Frage hast du uns beantwortet. Wie siehst du denn die Zukunft? Wie müssen sich Agenturen, du hast eben schon gesagt, könnte schwierig werden für die eine oder andere Agentur, wie müssen sich denn Agenturen transformieren?
Also ich glaube fest daran, dass Spezialisierung extrem notwendig ist und weniger das Generalistendasein, weil auch grundsätzlich so Generalistenaufgaben wie, sagen wir mal, einen Blogbeitrag für ein x-beliebiges Thema zu erstellen, kann ja, wie gesagt, auch ein KI-System übernehmen. Und die Agenturen müssen Unternehmen eben dabei helfen, eben die richtige Strategie zu entwickeln und exzellente Inhalte umzusetzen und halt eben das, was man mit KI-Systemen automatisiert generieren kann, ich nenne es ganz gerne zu vergolden, also wirklich exzellente Inhalte daraus zu machen. Wir müssen ja nicht das Rad für jeden Content neu erfinden, aber wir können uns ja die Basics von einem KI-System vordefinieren lassen und dann eben nur noch darauf schauen, dass wir eben das Ganze eben ja besonders feintunen. Und das bedeutet halt, eine Agentur, die halt vielleicht weiterhin Generalist bleiben möchte, die kann sich natürlich sehr stark auf das Thema Qualitätsmanagement oder AI-Workflows konzentrieren, dass die eben KI-getriebene Arbeitsabläufe entwickeln und die ihren Kunden bereitstellen oder halt mit diesen Arbeitsabläufen ihren Kunden dann eben die Grundlage schaffen für ihre Kommunikation. Und dann auf der anderen Seite, ja, ich glaube, viele Unternehmen, und ich merke das jetzt auch gerade bei mir in den Seminaren, aber auch in meinem eigenen Business, tendieren halt jetzt gerade dazu, massiv Leistungen in-house reinzuziehen und sich dann eben nur noch die wirklichen Spezialisten hinzuzuholen, die in dem Bereich Erfahrung haben und die sie dann eben weiterbringen können.
Und wenn ich mir Leistungen in-house ziehen möchte, also welche drei Dinge sind zu tun? Also welche der drei wichtigsten Maßnahmen müssen Unternehmen jetzt anstoßen, um 2026 sichtbar zu bleiben?
One for the road.
Also ich habe das vorhin schon so ein bisschen zwischen Tür und Angel reingestreut und dort ist ja auch mit der Ruth Schönhammer ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde halt, das Allerwichtigste, dass man überhaupt anstoßen sollte, wäre das Thema Positionierung, dass man genau eben weiß, wer man ist, was man anbietet, für wen man das Ganze tut und was das Ganze eben besonders macht. Weil wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nicht unsere Inhalte besonders vergolden und da auch an bestimmter Stelle vielleicht sogar auch ein bisschen Kante zeigen. Ja, einfach weniger austauschbar zu sein. Das heißt, die Positionierung ist für mich die absolute Basismaßnahme. Dann der zweite Schritt ist eben halt ein detaillierteres Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden aufzubauen. Das heißt, einerseits Keywords und Prompts zu ermitteln und aus diesen Informationen eine entsprechende Contentplanung zu erledigen und natürlich diese Contents dann auch auf die Webseite und auch fremde Webseiten zu bringen, in die Fachpresse zum Beispiel, auf Konferenzen, in Podcasts. Und der dritte Schritt wäre dann eben, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir eine echte Nutzererfahrung rund um unser Unternehmen bieten, eben einen digitalen Flagship-Store aufbauen.
Mhm. Super.
Das Thema Positionierung holt uns immer wieder ein und deswegen glaube ich, das müssen wir uns echt überlegen, Sabine, ob das nicht noch eine zusätzliche Folge irgendwann mal wert ist, weil das wirklich in allen Disziplinen im Online-Marketing immer mehr zu einer tragenden Komponente wird. Mhm. Severin, danke für deine Zeit und deine Einblicke. Das war richtig stark. Ein Gespräch, ich sag mal, mit Tiefgang, mit Praxisnähe und Denkanstößen. Genauso, wie man das eigentlich hier im Podcast auch mögen. Schön, dass du bei uns warst. Ganz viel Erfolg für alles, was bei dir noch rund um dieses Thema SEO und Geo ansteht. Mach's gut und bis bald. Servus.
Danke, schön, dass ich dabei sein durfte. Bis bald.
Ja, schön, dass du da warst. Servus.
Sabine, ciao, ciao.
Ja, Sabine, Content ist immer noch wichtig, auch wenn einige Statistiken sagen, dass die eigene Webseite in den Hintergrund rückt. Aber ich glaube, das, was der Severin gesagt hat, dass die Webseite zur Base wird, zur Interaktion, zur Customer Experience Erfahrung, hat auch einen weiteren Vorteil, nämlich auf der Webseite, auf meiner Webseite bin ich immer noch Herr der Dinge. Und ich glaube, das schadet in dieser KI-gestützten Welt nicht, dass man auch noch irgendwie einen Bereich hat, wo man sagt, da bin ich noch irgendwie voll selbst dafür verantwortlich.
Genau, also diese Unabhängigkeit auch von anderen Plattformen wird immer wichtiger. Das sehen wir ja auf allen Plattformen gerade. Und wir haben noch einen weiteren Faktor. Natürlich geht es nicht nur darum, dass sich die Leute wohlfühlen auf unserer Webseite, sondern hier können wir auch verstärkt dafür sorgen, dass wir eben vertrauenswürdig sind. Also Vertrauen ist ja die Währung gerade, die wir, mit der wir agieren, auch egal wo wir sind. Und hier können wir wirklich dafür sorgen, ja, für Vertrauen sorgen, durch hochwertige Inhalte, durch verständliche Inhalte, durch EEAT. Ich finde das super wichtig, dass wir nicht nur irgendwas quatschen, sondern dass wir das auch belegen können mit verschiedenen Quellen, mit guten Quellen, dass wir unsere Expertise zeigen können durch Weiterverlinkungen auf Inhalte, die wir schon veröffentlicht haben. Und natürlich durch einen gut lesbaren und verständlichen Aufbau, damit die Menschen auch direkt abgeholt werden in ihrer Welt. Dafür eben auch dieses Zielgruppenverständnis, das immer wichtiger wird. Also ja, Geo ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Marketing-Tool, finde ich, weil wir jetzt immer mehr auf die Nutzer eingehen müssen. Wir sind eigentlich gezwungen, besser zu werden.
Ja, also das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, eben auch mit dem EEAT und so weiter, dass immer mehr der Nutzer in den Mittelpunkt rückt. Aber durch Geo wird es eben nochmal unterstrichen. Und man merkt einfach so, die letzten Maßnahmen oder die letzten Änderungen in dieser digitalen Marketingwelt sind eigentlich alle irgendwie in diese Richtung Vertrauen, Nutzer in den Mittelpunkt, Customer Experience, User Experience gerückt. Und deswegen unterstreicht eben auch dieses Thema nochmal diesen Weg, sage ich mal. Wunderbar, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo oder ein Like. Alle wichtigen Infos findet ihr natürlich wieder mit den Links in den Shownotes. In 2 Wochen hören wir uns wieder beim Treffpunkt Marketing. Bis dahin, Servus.
Servus.
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@embis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.